Wie man sich bettet, so führt man. Mitarbeiterfokussierte Unternehmensführung und trotzdem stimmt der Return on Invest? Über seine Art des Personalmanagements in einem Startup sprechen wir heute mit Thorsten Röske von Verinize.
Recruiting neu gedacht. Film meets HR. Step-up-Film meets Topf und Deckel. Zwei Experten, ein Podcast. Über neue Wege, wie sie das richtige Personal finden und modernen Input zum HR-Management. Mit Karl Hacker, Geschäftsführer der Topf und Deckel Personalberatung. Tobias Beer und Florian Seiler, den Geschäftsführern der Recruiting-Videoproduktion Step Up Film. Und jetzt viel Spaß beim Step Up Podcast.
Und heute im Staffer-Podcast unser Special-Interview-Gast Thorsten Röske von Verinize.
Willkommen.
Schön, da zu sein.
Thorsten, wunderbar, dass du da bist. Warum heute mit Interviewgast? Weil wir einfach ein Thema ansprechen wollten, wofür du prädestiniert bist als sehr erfahrener Gründer mittlerweile. Zwischenstopps bei Infineon, bei Giesecke Devry und im Silicon Valley Erfahrung gesammelt und jetzt den Schritt in die Selbstständigkeit gemacht. Wir arbeiten ja ganz erfolgreich zusammen, haben uns da kennengelernt. Wir haben da festgestellt, dass es einige Parallelen gibt und wir haben gedacht, das kann man ein bisschen besser beleuchten und auch im Kontrast zum Markt vielleicht ein bisschen setzen. Und ich darf manchmal an der Hochschule München einen Vortrag halten, da ging es um Leadership, da hatten wir auch das Beispiel, wie führt man Unternehmen? Und ich musste die zwei Kontraste aufbringen, wenn ich sehe Personio, Deutschlands wertvollstes Startup, ich glaube 7 Milliarden Bewertung war zuletzt, mit 26 Urlaubstagen. Ist für mich nicht immer ganz stimmig. Auf der anderen Seite hat man Unternehmen wie Recap, wie Everdrop mit diesem sozialen Aspekt. Bestes Beispiel noch, Höhle der Löwen. Ich meine, ihr habt euch ganz klar und ganz bewusst gegen entschieden. Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass ich eine Folge gesehen habe, da war das Unternehmen Now. Ich glaube, mittlerweile heißt es Keen Now. Zum Schluss haben sie, glaube ich, 2 oder 3 Angebote bekommen und sie haben sich aber für Carsten Maschmeyer und den Herrn Dümmel entschieden mit der Aussage, wir gehen mit euch, weil wir wollen höher, schneller und weiter. Ganz, ganz, ganz klassisch. Mir hat es nicht gefallen. Wie ordnest du die Sache ein? Wie ordnest du Verinize ein oder den Markt? Ist das legitim? Kannst du uns da ein Statement dazu geben?
Ja, es ist natürlich eine schwierige Sache. Auf der einen Seite willst du natürlich auch irgendwie Erfolg generieren. Dafür braucht es halt auch manchmal externe Finanzierung. Auf der anderen Seite, wo man echt über eine kurze Zeit unheimlich viel Luft reinpumpt, mega Verkaufszahlen reinpustet oder große Wachstumszahlen zeigen muss, dass das nachhaltig ist. Ich glaube nicht, dass das nachhaltig funktioniert. Das sind dann Blasen, die funktioniert über eine Zeit. Aber je nachdem, wie man das auch im Unternehmen aufsetzt, bist du relativ schnell dabei und verheizt eigentlich alles, was du hast. Du verheizt deine Kunden, du verheizt deine Mitarbeiter, du verheizt dich selbst. Und für was? Ja, für was, damit du irgendwie innerhalb von 1-2 Jahren mal eine richtig große Nummer gemacht hast und dann platzt die Blase irgendwann, weil irgendwann hüllst du dich ein. Und deswegen finde ich diese pure Fokussierung auf reines Wachstum schon irgendwie verständlich für Investoren. Die wollen natürlich möglichst schnell einen Return of Invest haben, aber am Ende des Tages ist es doch die Unternehmung, die nachhaltig gute, hervorragende Zahlen abliefert. Und das tut, glaube ich, ein Unternehmen nur, wenn du alle Stakeholder, die dabei sind, die dir ja vertrauen auch als Unternehmen. Das sind nicht nur die Investoren, das sind auch die Leute, die ihre Zeit, ihre Arbeitszeit hinein investieren, die Mitarbeiter, die Kollegen. Das sind aber auch die Kunden, die dir vertrauen. Ja, denen musst du allen einen Return liefern. Das ist halt für jeden dieser Stakeholder anders. Aber du kannst nicht auf Kosten von allen anderen Stakeholdern irgendwie die Zahlen aufblasen. Das funktioniert, aus meiner Sicht funktioniert das nicht.
Wir befinden uns da ein bisschen im Bereich Balanced Scorecard, so alles im Blick zu behalten. Welche Wege geht ihr da konkret bei Verinize? Wofür habt ihr euch entschieden?
Wenn man schon eine Weile im Markt unterwegs ist, dann stellen wir fest, Produktideen sind natürlich irgendwie ein wichtiger Teil. Aber wer macht denn die Produkte am Ende des Tages? Das sind die Menschen, die da arbeiten. Und wenn du die Menschen jede Woche weiter treibst und verheizt, dann kommt da auch bei der besten Idee kein Produkt raus, was am Ende des Tages wirklich nachhaltig funktioniert. Ich glaube, der Fokus muss darauf liegen, dass du eine Umgebung schaffst, wo die Leute, die den Unterschied machen, die Menschen, die mitarbeiten, das Beste aus sich herausholen können und Spaß dabei haben. Und wenn du da jetzt anfängst zu feilschen um 1-2 Tage Urlaub im Jahr, dann ist es am falschen Ende gespart, weil du kriegst die Kreativität und dieses Commitment und auch die Energie halt nicht konsistent bei 7 Tage Arbeit die Woche über Jahre hinaus hin. Und du musst konsistent über Jahre hinaus diese Leistung abliefern und auch den Spaß dabei haben. Und deswegen bin ich ganz fest überzeugt, wenn man eine Umgebung schafft, wo es A, nicht so sehr darauf ankommt, dass du jetzt 8 Stunden vor Ort am Arbeitsplatz sitzt. Ich meine, das ist aus meiner Sicht eh passé, sondern dass du eine Umgebung schaffst, wo du vom Büro her, von der Umgebung her und auch von den Arbeitsthematiken her den Leuten die Möglichkeit gibst, dann zu arbeiten, dort zu arbeiten, wo sie am wohlsten sich fühlen. Das kann auch jeden Tag anders sein. Dann ist das schon mal eine gute Basis. Und dann die Erholungszeiten zu schaffen, dass man wirklich energetisiert, voller Elan wieder zurückkommt, da strahlt man aus. Da strahlt man auf die anderen Kollegen aus, strahlt man auf die Kunden aus. Und das wirkt sich auf den Erfolg des Unternehmens aus, bin ich ganz überzeugt. Ist aber auch schwer, also vor allem für uns als Gründer. du sitzt dann halt da am Wochenende und denkst, ich müsste jetzt noch so viel tun. Es gibt immer mehr zu tun, als du Zeit hast, es zu tun. Und dann nicht in den Fehler zu verfallen, gleich mit Texten deine Mitarbeiter, hey, hast du daran schon gedacht, wir brauchen das noch, sondern wirklich bewusst auch für dich selbst an den Zeiten, wo du nicht arbeitest, bewusst auch Pause zu machen, um deine eigenen Batterien aufzuladen. Das ist, glaube ich, ganz elementar. Und man merkt das, glaube ich, auch ziemlich schnell, wenn man am nächsten Tag erholt wieder im Büro ist und neuen, frischen Ideen ins Werk geht, dann leistet man die Arbeit auch gleich viel besser und viel schöner und viel spaßiger.
Ja, absolut nachvollziehbar. Ein Statement von deiner Seite, was ist wichtig im Unternehmen, Produkt oder Mitarbeiter?
Wie kannst du an Produkt denken ohne an Mitarbeiter? Also ich meine, die Produkte fallen ja nicht irgendwie plötzlich aus dem Himmel, sondern die werden ja gemacht von uns als Menschen. Natürlich gibt es automatisierte Vorgänge, aber das ist in unserem Bereich nicht so relevant, weil wir schreiben Software, bauen Verbindungen zu Herstellern und zu Kunden auf. Und das sind alles Themen, die wir als Menschen machen. Das heißt, der Mensch fängt da an. Und wenn er nicht erfolgreich ist oder sie nicht erfolgreich ist, dann ist das Produkt nichts am Ende des Tages.
Interessante Frage, weil wir bereits sehr erfolgreich zusammengearbeitet haben und haben uns jetzt auch über eine Kandidatin ausgetauscht, die vielleicht noch nicht den Zugang zu eurem Produkt hat, das hochinteressant ist und meiner Meinung nach, obwohl ich nicht so extrem technikaffin bin, sehr viel Mehrwert drin sehe. Wie wichtig ist die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Produkt?
Also ich finde, es soll auf jeden Fall eine Identifikation von allen geben zum Unternehmen und das, was das Unternehmen vorhat. Muss man jetzt jedes Produkt super toll finden? Wäre schön, aber ich glaube, solange man als Mensch, was das Unternehmen erreichen will, wo man hin will, okay findet und das toll findet, dann bringt man die Energie auf. Wenn man jetzt einen Mitarbeiter hat, der sagt, weißt du was, dieses ganze Werbegeraffel, das ist überhaupt nicht meins, dann ist es, glaube ich, auch eine faire Sache zu sagen, hey, dann such dir ein Unternehmen, wo du wirklich Spaß hast, wo du auch hinter dem Kurs stehen kannst. Aber ich bin absolut überzeugt, dass wir jeden überzeugen können, dass was wir machen, nicht nur sinnvoll, sondern auch nachhaltig in der Zukunft arbeitet.
Wie ist der richtige oder die richtige Mitarbeiterin? Wie schaut die aus bei euch?
Ich glaube, es gibt gar nicht die oder den richtigen Mitarbeiter per se. Ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist der Wille, sich wirklich auf was einzulassen, auch sich einzubringen, Energie aufzubringen und auch sich selbst in dem Produkt wiederzufinden. Also sich wirklich zu engagieren, Verantwortung zu übernehmen, auch mit dem Bewusstsein, dass Verantwortung übernehmen auch heißt, dass man Fehler macht. Die Fehler bei sich und den anderen tolerieren natürlich, weil wir machen immer wieder Fehler. Das passiert jedem von uns und das ist, glaube ich, auch ein guter und gesunder Prozess, wenn man damit im Unternehmen lernt, damit umzugehen. Ich finde es in Deutschland immer noch ein bisschen schwierig, da ist Fehler so ein Stigma. Wenn man in Amerika oder anderen Ländern unterwegs ist, dann sieht man, wie ganz konstanter Teil das Fehlschlagen beim Erfolg ist. Ja, also wie wichtig das auch ist und das konstruktive Umgehen damit. Das ist eine wichtige Kultur, das ist auch nicht einfach. Natürlich, wenn wir sehen, dass Sachen falsch laufen, dann kann man vielleicht wütend werden oder enttäuscht sein. Es läuft ja aber schief. Am Ende des Tages muss aber eine Kultur sein im Unternehmen, dass man sagt, hey, das passiert uns allen und wir lernen jetzt daraus und sehen zu, dass es nicht ein zweites Mal passiert. Dadurch wird man auch als Team stärker. Aber die Frage, wer ist der perfekte Mitarbeiter, es kommt auch ganz auf die Rolle an. Ich bin eigentlich eher ein Fan davon zu sagen, welche Rolle passt denn jetzt für einen gegebenen Mitarbeiter am besten? Wir haben das Glück im Startup, dass wir nicht vorgefertigte, starke Organisationsprofile haben. Wir können immer noch sagen, hey, da ist jemand, der hat sich jetzt vielleicht auf eine Produktmanagerstelle beworben, aber eigentlich ist er doch hervorragend geeignet und fühlt sich viel glücklicher in einem anderen Bereich, dann können wir das noch so einrichten bei uns. Das haben wir auch in den Interviewprozessen gesehen. Wir haben ja am Anfang mit euch eigentlich nur eine Stelle erstmal gesucht und haben dann jetzt drei Leute eingestellt, die völlig unterschiedliche Themen besetzen, weil wir halt in den Gesprächen gemeinsam festgestellt haben, dass das wird einfach viel besser passen, viel mehr Spaß machen für die Mitarbeiter und natürlich dann auch für uns mehr an der Stelle.
Ich bringe leider das Unternehmen nicht mehr auf die Reihe. Ich glaube, es war Goldman Sachs, die im Recruiting-Prozess gestartet sind und haben dann im Recruiting-Prozess ganz stark den Fokus darauf gelegt, passt jemand zur Rolle, dann gehen wir einen Schritt weiter, passt er zur Kultur, dann würden wir ihn sofort einstellen, passt aber zur Kultur nicht zur Rolle, baut man sich die Kandidatenpipeline damit auf. Und ich glaube, das ist auch das, wie man im Unternehmen starten sollte. Einfach erstmal schauen, ist der Cultural Fit gegeben und dann kann ich ihn jetzt einsetzen oder kann ich ihn gegebenenfalls später einsetzen.
Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, gerade im Startup, wo man ein kleines Team am Anfang ist, da kommt es halt auf jeden Einzelnen, vor allem auf der menschlichen Seite an. Da kann es sehr schnell auch zu Spannung führen und zu Spannung kommen. Und ich glaube, es ist viel wichtiger, sich den Menschen und den Fit der Persönlichkeit, dessen, was er oder sie einbringt, anzuschauen, denn auf ein langes Resümee zu gucken und zu schauen, wie viele Jahre hat er jetzt bei welchem Unternehmen gearbeitet. Am Ende des Tages sagst du ja auch immer, man stellt nicht das CV zum Arbeiten ein, sondern man hat einen Menschen, mit dem man arbeitet. Und deswegen habe ich ganz bewusst durch das Vertrauen, was wir auch zu euch haben, oft entschieden in den Interviews, den CV gar nicht vorher richtig zu lesen, sondern mit einem offenen Geist ranzugehen, einfach versuchen, den Menschen kennenzulernen, der dahinter steht. Die Fragen und die Details, was der CV hergibt, kann man sich immer noch stellen. Aber die Frage ist dann ja auch, ist das denn wirklich relevant für das, was ich jetzt brauche? Und wir haben, glaube ich, bisher eine super gute Wahl getroffen. Also bisher sind alle Leute, die wir eingestellt haben, ein hervorragender Fit für uns. Und es macht super Spaß.
Freut mich. Ich habe auch wirklich nur Gleiches von den ermittelnden Personen gehört. Spricht absolut für euch. Das ist einfach Zeichen dafür, warum wir jetzt auch mit euch sprechen. Interessante Sache, die haben wir in unserem Podcast und in den vorherigen Folgen auch schon immer nicht festgestellt, sondern behauptet, würde ich jetzt mal sagen, dass sich Mitarbeiter, wenn sie sich für große Unternehmen entscheiden, einfach klassisch für die Sicherheit, gegebenenfalls noch für das Produkt, für die Marke entscheiden. Bei kleinen Unternehmen, Startups, vielleicht bis zum Mittelstand hin, ist es mit Sicherheit auch das Umfeld, aber auch die Leader im Unternehmen, die Gründer, die Inhaber, die CEOs. Das, glaube ich, ist auch ein tolles Zugpferd bei euch an der Stelle. Du und Heidi natürlich zusammen. Kannst du das so unterschreiben oder wie siehst du das?
Ich glaube, wenn ich mich jetzt in die Rolle eines Arbeitssuchenden oder jemand hineinversetze, der eine neue Rolle wahrnehmen möchte, dann gerade ein Startup ist natürlich ein Risiko. Ich glaube, das Risiko kannst du dadurch versuchen, ein bisschen einzuschränken, indem du herausfindest, ob das Team, was da am Start ist, inklusive derjenigen, die es gegründet haben und derjenigen, die Führungspositionen da einhaben, wirklich das hinkriegen kann. Startup ist halt immer noch ein Risikogeschäft am Ende des Tages. Und wenn ich vielleicht sogar einen Job kündige, um irgendwo anders anzufangen wie bei uns, dann ist es natürlich wichtig, dass man Vertrauen darin hat, dass die Leute, die da so ein bisschen den Vorturner machen, in manchen Bereichen auch nachvollziehbare, gute Entscheidungen treffen. Vielleicht nicht immer die richtigen Entscheidungen, mit Sicherheit nicht, aber zumindest versuchen, das Beste rauszuholen. Das ist ja auch der Punkt, wo ich denke, dass Startup am ehesten fehlschlagen kann, dass wir es nicht hinkriegen, eine Unternehmenskultur und einen Teamgeist hervorzurufen bei allen von uns, dass wir mit der richtigen Energie dabei sind. Und da habe ich den höchsten Respekt vor. Also ich glaube, Technik und Produkte ist fast schon einfach, jetzt übertrieben formuliert, aber fast schon einfach im Vergleich zu den Dingen, die man richtig tun muss, damit es im Team funktioniert. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Ich hoffe, wir haben auch ein Team zusammengestellt, was dann auch sagt, wenn irgendwas nicht richtig läuft und den anderen die Chance gibt, das dann richtiger und besser zu machen, dass konstruktives Feedback in beide Richtungen fließt. Und wenn das funktioniert, dann habe ich echt eine gute Hoffnung, dass wir das auf die Reihe kriegen.
Man sagt ja immer, der Fisch stinkt am Kopf. Ich glaube, dass es biologisch tatsächlich gar nicht richtig ist, um ehrlich zu sein. Aber wir haben einen ganz, ganz tollen Eindruck von euch. Wie positioniert ihr euch, Heidi und du, als Vorgesetzte? Welche Rollen nehmt ihr ein oder Verhaltensweisen?
Kommt halt immer auf den Bereich an. Wir haben ja natürlich auch unsere Expertisen. Dann hängt es natürlich ganz davon ab, in welchem Bereich eine Rolle angesiedelt ist, wie das dann funktioniert. Ich glaube, das ist gerade was so Vision und Produkt und auch Kunden angeht, das dann eher bei mir im Bereich landet und Heidi für das ganze Kreative natürlich dabei ist. Wir haben ja auch noch eine ganze Menge gute und tolle Mitgründer, die sich auch mehr und mehr bei uns einbringen und dann auch ihre Rollen wahrnehmen von R&D bis hin zu Forschung oder auch Business Development. Da haben wir alle ein sehr unterschiedliches Skillset, was wir mitbringen. Das ist gut für das Unternehmen. Ich glaube, je diverser und je unterschiedlicher die Meinungen und die Herangehensweisen, auch die Erfahrungen im Team sind, desto besser für alles. Und ich habe bisher super Erfahrungen gemacht mit wirklich hochdiversen Teams, also von verschiedenen Sprachen bis hin verschiedenen Kulturhintergründen. Und das hat immer nur positiv bewirkt, finde ich, weil immer eine einzigartige neue Perspektive dazu kommt, die wichtig und relevant ist.
Ja, ich wiederhole mich vielleicht, aber er macht einen tollen Eindruck. Gab es auch Schwierigkeiten in der Personalgewinnung? Was waren die größten Herausforderungen?
Wenn ich das in der Vergangenheitsform sagen würde, wäre ich ja schon froh.
Was sind die größten? Ja.
Ich glaube, solange wir noch auf dem Wachstumspfad sind, ist jede Einstellung immer eine positive Herausforderung, die oder den richtigen Menschen dafür zu finden. Und die Balance zwischen dem, was man eigentlich an Rollen braucht, zwischen dem, was man an Geld und Budget da hat, um auch eine gewisse Runrate mitbringen zu können, damit man sich selbst auch die Chance gibt, ein paar Sachen nachzuzeigen und fertig zu kriegen. Das ist so ein bisschen die Balance, die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt zu finden und das so zu machen, dass man halt nicht auf Teufel komm raus irgendwie jetzt auf die Wachstumsschiene drückt, weil wir haben mit 2-3 Leuten angefangen. Wenn wir jetzt plötzlich 10 Leute einstellen, wie soll denn das funktionieren? Wir müssen ja irgendwie auch mitgeben, was wir schon gemacht haben, wo wir stehen. Die Leute brauchen die Informationen, was die Produkte können, was sie nicht können, wo wir aufgestellt sind, wo wir hinwollen. Und wir haben halt kein festes Onboarding-Manual, vielleicht wie ein großes Unternehmen. Das heißt, wir können es gar nicht verkraften, auf Teufel komm raus so viele Leute auf einmal onzuboarden. Deswegen ist sich selbst so ein bisschen zu beobachten und sagen, hey, würde gern viel mehr, viel schneller. Aber kriegen wir das wirklich realistisch hin? Und wie viel kriegen wir denn realistisch hin, damit die Kunden nicht auf der Strecke bleiben? Weil man plötzlich so sehr mit internen Themen beschäftigt ist, die neuen Leute anzubauen. Das ist eine feine Balance. Momentan sind wir eher vorsichtig, weil der Markt halt auch schwierig ist. Die Chip-Krise betrifft uns deutlich, deutlich stärker, auch als wir gedacht hatten am Anfang. Und so ist es für uns jetzt wichtig, wirklich eine gute Balance zu finden, um neben den Projekten, die wir jetzt in der Pipeline haben, die wir erfolgreich abwickeln, auch noch Runrate mitzubringen, dass wir ein gutes, erfolgreiches Jahr hinlegen können. Das wird funktionieren, aber es hat eine schöne Spannungsfeld, in dem man sich da bewegt.
Ja, sehr sensibel und sehr individuell auch an die Situation immer angepasst zu reagieren. Das war sehr schön, als wir uns kennengelernt haben. Das war eine Empfehlung, die uns zueinander gebracht hat und dann haben wir uns einfach nur kurz ausgetauscht im ersten Moment mit der Heidi und dann war aber relativ schnell klar, dass ihr sehr offen seid für jeglichen Input und wir haben dann auch gleich Stefapfel mit an den Tisch geholt. Ein sehr schnelles Meeting, ein sehr kreatives und auch konstruktives Meeting bezüglich der Reichweite. Wie siehst du es heute? Also ich meine, ihr wart sofort offen für dieses Thema Video fürs Recruiting, Video für die Employer-Brand. Wie wollt ihr da weiter vorgehen?
also ich finde es enorm wichtig, dass man nicht den Eindruck hat, die Leute bewerben sich bei einem und man muss die Leute sich aussuchen. Weil es ist, glaube ich, eigentlich viel mehr umgekehrt heutzutage. Die Menschen suchen sich das Unternehmen aus und du musst dich als Unternehmer oder als Unternehmen gut darstellen und möglichst viele Informationen mitgeben, damit diese Entscheidung ausfallen kann. Das ist halt nicht nur eine Webseite. Logisch, ist es auch eine Webseite. Aber es sind auch vor allen Dingen die Menschen. Und du hast vorhin ja auch gesagt, es gibt beliebig viele Statistiken, die sagen, dass der Erfolg oder Nicht-Erfolg eines Mitarbeiters im Unternehmen auch für einen selbst auch die Beziehung und die Vorgesetzte und die Umgebung ist. Je besser wir das darstellen können über Videomaßnahmen, über Audio, Video und Text, desto besser ist es und desto mehr Informationen geben wir den Kandidaten, überhaupt die Entscheidung zu treffen, zu uns zu kommen. Und das ist so die Schwierigkeit von Covid, wo man natürlich Kontakte irgendwie auch einschränkt, versucht viel über Videokonferenzen zu machen oder über Telefon zu machen. Am Ende des Tages, glaube ich, brauchen wir die volle Bandbreite der medialen Präsenz, um möglichst gute Informationen in beide Richtungen fließen zu lassen. Ich finde es auch toll, wenn Bewerber mehr und mehr auf das Videoformat umsteigen, weil es gibt uns dann auch die Chance, Leute kennenzulernen. Es fließt also in beide Richtungen, denke ich absolut.
Es gibt 2, 3 wirklich größere Anbieter, aber TalentCube, glaube ich, sind groß geworden über die Höhle der Löwen natürlich, aber das ist genau so ein Videoformat, bei dem sich die Kandidaten per Video dem Unternehmen vorstellen. Tolle Sache, wirklich ganz, ganz coole Sache. Ja, ich glaube auch, es ist die Transparenz, die man schaffen muss, um zu sehen, worauf würde ich mich einlassen oder was kann ich denn vorfinden. Wie sieht bei euch, der perfekte Arbeitsplatz ist übertrieben, aber wie schaut ein attraktiver Arbeitsplatz aus? Also nicht nur physisch, sondern einfach im Gesamtpaket.
Da haben wir uns natürlich auch viel Gedanken gemacht, jetzt im Sinne von, wir haben uns ein Büro gemietet, wo ist das, wie ist das von der Lage her, wie wollen wir es ausgestalten, wie groß muss es sein, welche Dinge muss es anbieten? Und ich glaube, beschleunigt durch Covid, man hat sich der Anspruch, wo und wie man arbeitet, komplett geändert. Und ich glaube, es ist heutzutage ein wichtiger Bestandteil des Arbeitens, zu sagen, ich möchte da arbeiten, wo ich am produktivsten arbeiten kann. Fürs Büro heißt das für uns, dass wir uns überlegen, haben, weg von einem starren, festen Sitzplatzkonzept, eher hin zu einem flexiblen Konzept, wo man mit verschiedenen Räumen verschiedene Bedürfnisse abdecken kann. Wir haben einen Raum, den wir die Library nennen, der gedacht ist für wirklich stilles, konzentriertes Arbeiten. Wenn man das zu Hause machen kann, ist es natürlich auch super, das zu Hause zu tun, aber für manche von uns in der Familie ist zu Hause halt auch nicht der Punkt, wo man sich wirklich konzentrieren kann, immer voll und durchgehend. Deswegen haben wir einen Bereich, der halt die Library ist, wo es kein Telefon, still, einfach nur konzentriertes Arbeiten. Keine Störung, keine Interruption. Dann haben wir ein eher normales Büro, wo man die normalen Bürotätigkeiten macht, aber auch eine Lounge, wo man auf dem Sofa sitzen kann, arbeiten kann, am Esstisch arbeiten kann, eher so in Teams und Gruppen. Und all das gibt einem die Möglichkeit, gerade wie man sich fühlt, in der Position zu arbeiten, wie man es möchte, auf dem Sessel oder am Stehtisch. Ich glaube, diese Flexibilität in den verschiedenen Szenarien, die über den Tag so passieren, von Gruppenarbeit über Meetings, über stille Konzentrationsarbeit, ist einfach wichtig. Und zwar auch wichtig, nicht irgendwo in den Randbereich hinauszugehen, wo man vielleicht günstige Mieten schießen kann, was natürlich für uns aus Kostengesichtspunkten immer wichtig ist, sondern dass man auch eine attraktive Umgebung bietet, wo man raus kann, vielleicht ein bisschen in die Natur, auch in den englischen Garten gehen kann, um so ein bisschen den Kopf frei zu kriegen, ein bisschen Luft zu bekommen, um dann wieder voll Energie den Tag weitergestalten zu können. Und deswegen haben wir uns entschlossen, lieber einen Tick mehr zu investieren, damit die Leute gern dahin gehen. Und dass es nicht ein Zwang ist, du musst jetzt von 5 Tagen die Woche musst du im Büro sein, sondern ich gehe ins Büro, weil es mir da Spaß macht, weil A, die Leute toll sind, mit denen ich da arbeite, weil die Umgebung ein kollaboratives, kreatives Arbeiten ermöglicht, sondern auch, weil es einfach eine schöne Umgebung ist. Deswegen werden wir so eine Mischung machen. Wir haben eigentlich alle Technologie, die es einem erlaubt, genauso von zu Hause produktiv zu sein oder auch von unterwegs. Workation ist ja so ein richtig schönes Stichwort, ich würde es gerne mal machen. Dass es halt die Technik erlaubt, überall zu arbeiten, genauso produktiv zu sein, aber vor allen Dingen, dass die Umgebung im Büro so toll ist, dass man Spaß hat, dahin zu kommen.
Kompliment auch. Ich war ja Weihnachten bei euch, tatsächlich den ganzen Vormittag habe ich bei euch verbracht. Das war unerwartet, aber mega cool. Hat ganz, ganz großen Spaß gemacht. Ein tolles Konzept. Den mit einem Startup in Kontakt. Er ist auch ein sehr, sehr erfahrener Gründer. Ich glaube schon über 60. Stehen jetzt gerade kurz vor der ersten großen Finanzierungsrunde und haben sich eine Villa geleistet. Und ich meine nicht eine Villa, sondern eine Villa. Also richtig, richtig groß, richtig beeindruckend mit Park, mit allem drum und dran, weil er gesagt hat, das ist wichtig für die Leute. Die arbeiten zu Hause, aber es muss immer der Anreiz geschaffen sein, dass die Leute gerne dorthin kommen, dass es wie so ein Clubhouse eigentlich ist, wo die Leute arbeiten, sich gegenseitig wirklich auch kreativ befruchten und trotzdem, wie du gesagt hast, diese Rückzugsorte, wo du ganz konzentriert arbeiten kannst, um einfach auch mal die Sachen wegzubekommen. Yeah. Bei Topf und Deckel leben wir das einfach. Jeder kann fast immer da arbeiten, wo er möchte, weil es einfach wichtig ist und auch zum Biorhythmus passend.
Das klingt immer so toll und ich kann durchaus die großen Unternehmen auch verstehen, die halt irgendwie auch eine Riege von Vorgesetztenstrukturen geschaffen haben, wo du eigentlich nur noch über die Stundenzahl messen kannst, wie erfolgreich deine Mitarbeiter sind. Und da hast du natürlich eine super Angst davor, wenn die plötzlich nicht mehr da sind und nicht mehr die Stunden zählen kannst, weil der Kontrollverlust einfach da ist. Ich glaube, neben dem schönen Umgebung und man darf auch Homeoffice machen, muss man halt sich ganz klar darüber sein, dass auch eine ganz andere Art von Führung und auch von Leistungsbewertung sein muss. Weg von, du hast nicht 8 Stunden gearbeitet, sondern 7,5, du musst hier eine halbe Stunde mehr arbeiten, hin zu, haben wir denn das, was wir uns vorgenommen haben, in den Tagen auch geschafft? Und das ist eine ganz andere Art von Involviertheit, auch im Team das zu tun. Und das fällt nicht leicht. Also auch aus meiner Sicht. Du sitzt dann im Büro, deine Leute sind im Homeoffice und du fühlst dich irgendwie, ist keiner da. Was passiert denn überhaupt was? Und dann sagst du, hey, ganz ruhig, guck doch mal, was hier alles passiert. Und dann siehst du, wie toll das eigentlich funktioniert. Muss aber halt dieses Vertrauen und dieses Loslassen einfach auch wirklich bewusst praktizieren. Und da macht es auch Spaß. Ich habe das Gefühl, dass gerade jetzt wir in Covid eigentlich alle die Sehnsucht haben, sich mehr zu treffen und mehr im Büro zu sein. Und es ist, glaube ich, für uns alle jetzt im kleinen Team von 5, 6 Leuten auch schwierig, das mal nicht zu tun. Da fehlt was. Dieser Austausch auch beim Kaffee oder beim Sitzen auf dem Sofa oder kreativen Ideen zu reden, das fehlt. Umgebung ist wichtig. Fokus darauf, was den Leuten am besten gefällt von der Arbeit her.
Ja, ich glaube auch, es ist eher noch eine ganz große Aufgabe. Die Statistik zeigt es ja, dass die Leute im Homeoffice tendenziell mehr arbeiten oder sogar deutlich mehr aus Angst. Und ich glaube, auch dieses Schützen der Mitarbeiter, einfach mal wieder abschalten zu können, zu den heutigen Zeiten, wichtiger Punkt.
Apropos wichtiger Punkt. Dies ist ein hervorragender Moment, um den ersten Teil unseres Gesprächs mit Thorsten zu beenden. Danke fürs Zuhören. Im zweiten Teil gehen wir noch genauer auf diesen ganzheitlichen Ansatz der Unternehmensführung und die Bedeutung des Returns on Invest ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bist du auf der Suche nach effizienteren Lösungen für deine Arbeitgebermarke und moderne Personalsuche? Möchtest du wissen, wie du dein Unternehmen gegenüber der Konkurrenz abhebst und attraktiv präsentierst, dein Recruiting auf ein neues Level hebst und die richtigen Mitarbeiter für dein Unternehmen findest und die Mitarbeiterbindung deutlich erhöhst? Dann melde dich gerne bei uns für einen unverbindlichen Austausch oder Rückfragen, Feedback und Support unter hello@stepup-pod-cast.de. Mehr Infos findest du auch auf unserer Homepage www.stepup-pod-cast.de.